Ich bin sozusagen der Leiter der Schielambulanz und habe deswegen einen anderen Zugang, das werden Sie jetzt auch merken. Zu mir kommen sozusagen alle Schieler, alle neuroophthalmologischen Fälle und alle Kinder. Also alle Kinder gelten bis uns bis 15 Jahre und die kommen alle zu mir. Und deswegen ist mein Vortrag auch ein bisschen ein anderer. Weil das Billroth-Haus so alt ist, haben wir gedacht, ich bringe auch ein Foto vom Hanusch-Krankenhaus. Das hat ja früher Rainer-Spital geheißen und das war beim Herzog Rainer, hat das bauen lassen als Lazarett und Militärspital und dann später ist es eben zum Hanusch-Krankenhaus geworden. Ich habe das jetzt nicht nur in der Hand, weil es so lässig ausschaut, sondern Ophthalmoskop. Ich weiß nicht, wie viele Leute ein Ophthalmoskop haben oder sich zulegen wollen. Und ich wollte eigentlich auch erzählen darüber, was kann man mit dem alles machen. Das, was natürlich wesentlich ist, man kann es praktisch als Taschenlampe verwenden. Das ist eine sehr gute Taschenlampe zur Inspektion, also wo man von Weitem schauen kann, was hat der Patient. Wenn man jetzt dann noch Fluoreszinstreifen hat, also diese Farbe, dann hat man gute Chancen, wenn man eine starke Lesebrille hat oder sogar eine Lupenbrille, dass man dem Patienten eine Erosion nachweisen kann, indem man vorher also die Flüssigkeit reingibt und dann mit dem blauen Licht, es gibt eine Einstellung, wo man ein blaues Licht als blaue Taschenlampe sozusagen dann hat, mit einem blauen Licht und dann leuchtet das dann auf und dann weiß man ja, es ist da eine Erosion. Oder natürlich kann man Fremdkörper sehen, besser mit der guten Taschenlampe oder vielleicht sogar, wenn man Glück hat, diese Dendritiker-Figuren vom Herpes, also dann weiß man dann auch schon besser vielleicht, was man dann hineingibt. Fundus schauen, ja, das kann man auch damit. Das, was man auch machen kann, ist Fixation prüfen. Für Fixation prüfen gibt es so ein Sternerlicht, wo ein Sternerlicht auf den Fundus rein projiziert wird und dann geht es meistens um Schüler, um Kinder, die draufschauen sollen und man schaut dann, wo fixieren sie. Fixieren sie wirklich in der Mitte von der Makula oder fixieren sie woanders. Aber das machen normalerweise Orthoptistinnen und das ist auch gar nicht so leicht. Das, was ich eigentlich erzählen wollte darüber, ist Brückner-Test und Hirschberg-Test. Also der Brückner-Durchleuchtungstest und der Hirschberg-Test, den werden kaum Leute gleich einmal so wissen, was das bedeutet. Es gibt, das ist jetzt der Brückner-Durchleuchtungstest. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie man so das von halben Meter bis Meter Entfernung machen kann. Da geht es auch sozusagen um Schienen, da nimmt man sich das größte runde Licht und schaut den Patienten so von halben Meter Entfernung so an und schaut so durch. Und wenn der so wie dieses Kind große Pupillen hat oder sogar aufgetropft ist, dann sieht man solche Fundusreflexe. Und warum ist das interessant? Das ist deswegen interessant, weil man dann schon zwei Sachen abschätzen kann. Grund genommen schaut man, ob es überhaupt einen Fundusreflex gibt. Das kann wichtig sein bei ganz kleinen Kindern, um zu schauen, ob die Pupille frei ist, ob sozusagen da auch wirklich Licht reinkommt und das Kind schauen kann. Ob da irgendein, zum Beispiel eine kongenitale Katarakt oder so etwas vorherrscht. Und ob diese Fundusreflexe auch links und rechts gleich sind. Also ob sie ungefähr gleich sind oder ob eins deutlich dunkler ist und ein Reflex heller ist. Da sieht man es noch ein bisschen besser. Dieses Kind ist aufgetropft. Es ist zwar jetzt nicht deswegen gemacht worden, weil das hat eine Bifokalbrille, da hat das Foto so aus anderen Grund gemacht worden, aber man sieht, dass da zwei gleiche rote Reflexe, also das heißt, die Medien sind sozusagen frei und es dürften auch gleiche Refraktionsverhältnisse herrschen, das heißt, es dürfte links und rechts ungefähr die gleichen Dioptrien haben, das Kind. Das andere ist der Hirschberg-Test, da nimmt man das Ganze wirklich nur als Taschenlampe und leuchtet auf die Pupillen, auf die Augen, auch aus dieser Entfernung und schaut, wie die Reflexe sich abbilden. Wo ist jetzt mein Ding? Und man schaut, also das ist das Auge, was es fixiert. Das heißt, da ist dieser Taschenlampenreflex in der Mitte von der Pupille und da ist dieser Taschenlampenreflex nicht in der Mitte von der Pupille. Und da kann man davon ausgehen, dass das Kind wahrscheinlich schielt. das nennt sich Hirschberg. Da wäre eigentlich wieder beides, man sieht natürlich auch bei dem Test, den man so durchschaut, der nicht durchschaut, sieht die Reflexe, aber man selber sieht man auch, das ist das gleiche Mädchen beim Brücken, also beim Durchleuchtungstest, dass der Reflex von dem Auge ein anderer ist, von dem Auge, und das können jetzt zwei Ursachen haben, entweder schielt das Kind oder es sind ganz andere Dioptrienwerte vorhanden. Das Kind zum Beispiel schielt nicht, das macht nur den Eindruck, dass es schielt, und das kommt daher, dass es einen sehr breiten Nasenrücken hat, genau, danke. Und wenn das Kind ein bisschen nach rechts oder links schaut, verschwindet das Weiße da und man hat den Eindruck, dass es schielt. Ja, und das kann ich jetzt niemandem ersparen. Schwachsichtigkeiten gibt es halt leider immer wieder und die werden halt oft genug, also nicht erkannt. Und ist gar nicht so selten eine Schwachsichtigkeit, also die liegt bei ungefähr 5%. Und ist die Hauptursache für eine visuelle Funktionseinbuße bis zum 45. Lebensjahr. Und man hat Leute, die eine starke Amblyopie haben, die haben ein dreimal höheres Risiko, das bessere Auge zu verlieren. Also ist das eigentlich etwas, was man erkennen sollte. Da hat es in den 70er Jahren, damals ist das noch gegangen, Versuche gegeben mit so Baby-Gorillas. Und die Wiesel, Hubel und von Norden haben da sozusagen die Amblyopie beschreiben können und wie das funktioniert. Also dass man durch Stimulus-Debioration, also wenn kein scharfes Netzhautbild entstehen kann, wenn man zum Beispiel kongenitale Katarakt hat oder durch Strabismus oder durch eine unterschiedliche Refraktion links und rechts oder durch einen Brechungsfehler kommt es zur Amblyopie. Und das, was die auch, die haben das auch funktionell nachgewiesen und in den Hirnstrukturen nachgewiesen, dass das wirklich auch ein Korrelat dafür gibt und nur diese Amblyopie, das haben sie auch nachgewiesen, ist umkehrbar bis zum dritten Lebensjahr beim Menschen. Umkehrbar heißt deswegen, dass man eben die Amblyopie behandelt. Das heißt, Amblyopie behandeln heißt immer Okklusion, das heißt, das gute Auge muss abgedeckt werden für einige Stunden pro Tag, unterschiedlich zwischen Viertelstunde bis 6 Stunden, damit das amblyope Auge trainiert wird. Das ist also ein Baby, das schaut ganz interessiert auf das Licht. Wenn man das rechte Auge zudeckt, dann schaut es immer noch interessiert. Wenn man das andere Auge zudeckt, dann weint es. Also da kann man sich eigentlich schon sicher sein, das kann auch jeder bei Kindern machen. Da muss man kein Augenarzt sein. Da ist der Verdacht groß, dass es mit dem Auge ganz schlecht sieht und dann natürlich unglücklich ist, wenn man das Gute abdeckt. Ja, und dann wird das natürlich dann so gemacht, einschleichend am Anfang, damit das Kind wirklich nicht frustriert ist, zuerst einmal 10 Minuten für ein paar Tage und dann wird es immer gesteigert, bis es auch besser sieht und dann toleriert es das eher. Ist natürlich jetzt traurig, dass das abgedeckt wird, das gute Auge. Ein Grund für Amblyopie ist eben die Schielamblyopie und da gibt es eben einen Mechanismus, der wesentlich ist. Das ist die Konfusion, die jeder hat. Also das sind sozusagen zwei gleiche Situationen. Da wird ein Bild dargeboten, dieses Auge fixiert und dieses Auge schielt nach innen. Und das, was dann sozusagen bei jedem, der schielt, als Kind zum Beispiel, auch bei Erwachsenen ist das natürlich, aber da geht es ja jetzt sozusagen, was ich ja gern will, ist wie diese Suppression entsteht, nämlich dass der Sehendruck unterdrückt wird. Dieses Auge sieht zum Beispiel diesen Gegenstand und die Foveola, also dort, wo es fixiert mit der Stelle des schärfsten Sehens, das hat auch den Eindruck des geradeaus. Foveola, wenn ein Bild fixiert wird, das wird empfunden als geradeaus. Und diese Foveola hat aber einen ganz anderen Seheindruck, das sieht einen ganz anderen Gegenstand geradeaus. Das heißt, die Leute sehen zwei unterschiedliche Dinge an der gleichen Stelle. Und es ist die Katastrophe schlechthin, die es gibt. Und das wird sofort supprimiert, weil das kann es nicht geben. Und das wird sofort unterdrückt. Und leider ist natürlich die Foveola vom Schielauge die Stelle, wo es am besten sieht. Das heißt, also da entsteht dann ganz schnell eine Amblyopie. Was anderes ist die Diplopie. Das ist das gleiche Patient. der sieht diesen Punkt, und, aber dieser Punkt projiziert sich an eine andere Netzhautstelle, und diese Netzhautstelle ist aber, sagt dem Hirn aber, das ist sozusagen links von geradeaus, weil geradeaus wäre ja das da, und das wird auf diese Netzhautstelle projiziert, und das ist aber links von geradeaus, das heißt, man sieht an das gleiche Objekt an zwei verschiedenen Orten, das ist die Diplopie. Und die wird auch unterdrückt. Das heißt, es steht ein Fixierpunkt-Skotom an der Stelle, damit diese Diplopie nicht wahrgenommen wird. Noch einmal andere Möglichkeiten, Refraktionsamplyopien gibt es. Das heißt, wenn ein Kind nicht schielt, das hat auf einer Seite 5 Dioptrien oder 6 Dioptrien und auf der anderen Seite 1 Dioptrien, dann wird das 5 oder 6 Dioptrien Auge amplyop werden. Das heißt, die brauchen schon von kleinst Kind Alter eine Brille, weil dieses Auge, das eine hohe Hypermetropie hat, das wird dann auch unterdrückt. Genauso geht das mit einem hohen Astigmatismus, mit einem einseitigen. Es gibt anisimotrope Amplyopien, das heißt bei auch beidseitigen starken Refraktions, also starke Brillen, dann gibt es eine Amplyopie aufgrund der fehlenden Brille. Die schwerste Form ist die Deprivationsamplyopie, das heißt, es gibt da gar keinen visuellen Reiz am Anfang und kann zum Beispiel sein durch eine Ptose. Kann sein, das ist ein Kind mit einem angeborenen Hämangiom gewesen, dass es operiert worden ist, das hat also auch sozusagen das Auge bedeckt, oder das ist eine kongenitale Katarakt. Also solche Situationen müsste man eigentlich schon in Kleinstkindesalter innerhalb von den ersten Wochen operieren, damit dort überhaupt Licht reinkommt, damit dort keine Deprivationsamplyopie entstehen kann. Und da sind wir auch nicht sehr glücklich über die Mutter-Kind-Pass-Situation heutzutage, weil im Grunde genommen würde man uns wünschen, wenn sozusagen mit 6 Wochen wirklich eine gewisse Augenuntersuchung gemacht wird, zumindest diesen Brückner-Test, den man sehr leicht erlernen kann, um zu schauen, sind die Pupillen frei und sind die brechenden Medien auch frei. Dann gibt es natürlich Amplyopie menystagmus, das heißt, wenn ein Augenzittern hat, ein Kind, dann steht auch eine Amplyopie, weil die Fixation eines kleinen Punktes ist nicht möglich ist und ist auch drinnen. Hirschberg-Test. Die Frage ist, schielt das Kind nicht? Das hat so eine kraniofaziale Störung, sage ich einmal dazu, eine Missbildung, was das betrifft. Das Kind zum Beispiel, das schaut natürlich extrem komisch aus, weil das Auge höher steht, aber das Kind schielt nicht. Also das kann man schon, schielt auch wirklich nicht, aber durch den Hirschberg-Test kann man das schon fast vermuten. Andererseits gibt es Situationen wie den Mikrostrabismus, das ist ein kosmetisch völlig unauffälliges Stellung der Augen. Dieses Auge schielt nach innen, das kann man auch durch den Hirschberg-Test nicht also herausfinden, ist völlig unauffällig das Kind und kann aber trotzdem eine ziemlich starke Amplyopie entwickeln. Das sollte man halt, darum sollte man also diese Untersuchungen beim Augenarzt grundsätzlich anstreben, dass die gemacht werden. Doppelzehen, Diplopie, jetzt deswegen, das haben wir gerade vorher besprochen, ist die Wahrnehmung zweier Bilder eines Objektpunktes. Diplopie gibt es zwei Möglichkeiten, ist es eine monokolare Diplopie oder eine binokolare Diplopie. Und das haben wir schon besprochen, das Wichtigste ist, das zu differenzieren, weil die monokolare Diplopie ist etwas Harmloses und die binokolare Diplopie kann was Gefährliches sein. Und wie differenziert man das? Das ist ganz einfach. Man tut einfach, Patient sagt, ich habe Doppelbilder, man deckt ein Auge ab und fragt ihn, haben Sie immer noch Doppelbilder? Dann sagt er, nein, jetzt habe ich keine Doppelbilder mehr, dann gibt man das wieder frei und dann macht man das andere und sagt, haben Sie jetzt Doppelbilder? Dann sagt er zum Beispiel, nein, ich habe keine Doppelbilder mehr. Dann sind es natürlich binokulare Doppelbilder, eine binokulare Diplopie. Wenn er sagt, ihr Doppelbilder macht, man deckt eins ab und sagt, ich habe noch immer Doppelbilder, dann ist es eine monokolare Diplopie. Dann entsteht das Doppelbild nur durch ein Auge. So, man braucht dazu, wie gesagt, nicht unbedingt seine Abdeckscheibe, aber das reicht, wenn man das zuhält. Und wie gesagt, bei einer monokolaren Diplopie ist die sofortige Abklärung nicht notwendig, bei einer binokularen eigentlich schon. Der junge Bursche hat sich selber behandelt mit der Frisur. Also da kann man vermuten, dass der binokulare Doppelbilder hat. Und beim Lesen zumindest. Und der hat dann natürlich, dann ist er beschwerdefrei mit der Frisur. Monokulare Doppelbilder gibt es natürlich viele Ursachen, auf die möchte ich jetzt gar nicht wirklich eingehen, weil das ist erstens unfällig und da kann man dem Patienten sagen, ja, dann gehen Sie zum Augenarzt in Ruhe, der soll halt nachschauen, woher das kommt. Das Einzige, was der Oberarzt Rader sagen wird, das ist vielleicht doch nicht so einfach, die Makulaerkrankung, es gibt feuchte Makuladegenerationen, die auch monokulare Diplopien machen können und die müsste man aber doch relativ zügig behandeln, aber die machen natürlich auch ziemlich starke Sehverschlechterung und verzerrt sehen, aber gut, was sagen wir, monokulare Diplopie ist harmlos. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man binokulare Diplopien hat, ist es ohne Schielstellung und mit Schielstellung. Eine binokulare Diplopie ohne Schielstellung, da gibt es eigentlich nur die physiologischen Doppelbilder, die ungleich großen Bildeindrücke, die man haben kann. Das ist eigentlich nach einer Operation vom grauen Star zum Beispiel und die psychogenen Doppelbilder. Also das ist gar nicht so interessant. Physiologischen Doppelbilder, ich weiß nicht, ob die jeder kennt. Weil es gibt immer wieder meistens junge, wiffe Mädchen, so zwischen 8 und 10 Jahren, die kommen dann zum Augenarzt und sagen, ich sehe Doppelbildern. Und jeder schlägt die Hände zusammen und so, um Gottes Willen, also das Kind muss irgendwas eine neurologische Störung haben. Und mit der Zeit, mit Untersuchungen und Nachfragen, kommt man dann meistens drauf, dass das die physiologischen Doppelbilder sind. Kann man sich selber gut Dinge, indem man irgendwas in der Ferne fixiert und gleichzeitig auf seinen Finger mitschaut, mitbeobachtet, dann ist der doppelt. Das sind die viele, und Kinder merken das oft und sagen dann das. Geht umgekehrt genauso, das ist eine schematische Zeichnung auch. Binokulare Doppelbilder mit Schielstellung, wobei der Schielwinkel konkomitant ist, das heißt, die Beweglichkeit der Augen ist normal und der Schielwinkel ist in allen Motilitätsrichtungen der gleiche. Möchte ich jetzt auch nicht darauf eingehen, das ist sozusagen etwas, was man nicht unbedingt gleich in einem Tag abklären muss. Das, was das gefährlich ist, sozusagen, sind die binokularen Doppelbilder mit einer Schielstellung. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, das sind eben die neurogenen Paresen, das ist die Abduktionsparese, Oculomotorisparese oder die Trochlearisparese. Da sollte man halt versuchen, drauf zu kommen oder auszuschließen, dass es doch keine ist. Und dann gibt es noch myogene Paresen, zum Beispiel bei der Myasthenie, bei der endokrinen Orbitopathie, bei der chronisch progressiven externen Ophthalmoplegie, das ist etwas ganz was Seltenes, Myositis der Augenmuskeln oder durch ein Trauma. Das ist jetzt zum Beispiel ein Patient, der Hirschberg denken, da schaut er gerade aus, da sieht man, der hat eben binokulare Doppelbilder. Hirschberg schaut aus, als würde er nicht schielen, wenn er nach rechts schaut, schaut das eigentlich auch gut aus, gibt auch keine Doppelbilder an. Wenn er nach links schaut, merkt man aber, dass dieses Auge da nicht ganz nach links kommt, so wie das rechte nach rechts. Das heißt, das ist eine Abduktionsparese. Das ist zum Beispiel ein Grund für eine Binokulardiplopie nach einem Trauma, der Orbitabodenfraktur, der Patient, da wahrscheinlich auch ein Emphysem des Lides und der kann nicht ordentlich das heben, das linke Auge. Da komme ich jetzt zur ersten Frage. Ich habe natürlich 1, 2, 3, 4, da ist Abbitte, aber das kann man sich eh. Was könnte das sein? Patientin sagt, ja, sie hat Doppelbilder. Auffallend ist die Ptose beidseits. Wenn man die Augen hochhebt, merkt man, dass da ein Schielen besteht. Es ist auch die Motilität nicht normal. Was würden Sie sagen, was das sein könnte? Ist das ein Morbus Parkinson, eine Facialisparese, eine eher Myasthenia gravis oder ein Insult? Ja, sehr gut. Myasthenia gravis, mehr oder weniger so eine Blickdiagnose, Morbus Parkinson, kann das natürlich auch so grundsätzlich vom Anschein machen, diese Akinese. Nur ein Morbus Parkinson macht an sich grundsätzlich jetzt keine Motilitätsstörung. Die haben am ersten Konvergenzschwächen, aber jetzt keine solche binokularen Doppelbilder mit Motilitätsstörung. Der Patient hat auch eine Motilitätsstörung, aber den möchte ich jetzt kurz eigentlich überspringen, weil sowas Ähnliches kommt dann eh später noch. Der hat eine endokrine Orbitopathie. Gibt natürlich auch Schildstellungen ohne Diplopie, also wenn irgendwer in die Praxis kommt und der schielt eindeutig und der hat aber gibt keine Doppelbilder an, deswegen kommt er wahrscheinlich auch gar nicht in die Praxis. Also das wird häufig sein, eine Suppression bei einem frühkindlichen Schielsyndrom. Also der verwendet ein Auge gar nicht und supprimiert das andere und hat deswegen keine Doppelbilder. Natürlich sind auch andere Sachen einmal möglich. Immer daran denken, wenn ein Auge abgedeckt ist durch eine Ptose, der dann schlagt, oder zum Beispiel eine oculomotoris Parese mit einer kompletten Ptose, dann hat er natürlich eine oculomotoris Parese, hat aber dann natürlich keine Doppelbilder, weil ein Auge sozusagen abgedeckt ist durch das eigene Lid. Kann natürlich auch einmal sein, dass er die Diplopie nicht bemerkt, weil er also auf dem Auge fast gar nicht sieht. Oder er gibt gar keine Doppelbilder an und sagt, er sieht unscharf und ist schwindlig. Also, aber in der Regel ist das kein Problem. Wieder Hirschberg ist ein Kind, das heißt, es wird keine Doppelbilder haben, sieht man aber an dem Hirschberg, das Kind schielt nach außen und ein bisschen nach oben. Für das Kind braucht man keinen Hirschberg, da sieht man es eigentlich sofort, dass das Schild, das hat sogar eine Kopfzwangshaltung, das heißt, das dreht es dann den Kopf ein bisschen nach rechts, damit es überhaupt mit dem rechten Auge geradeaus schauen kann. Das ist so ein kongenitales Schildsyndrom und das ist eine der wenigen Indikationen, dass man das Kind auch schon vor dem dritten Leben sehr operiert, schon wegen der Kopfzwangshaltung, um die zu verbessern. Ja, im Grunde genommen, was ist das Wesentliche, wenn wer kommt mit Doppelbildern, würde ich sagen, einfach das Wesentliche ist abdecken. Einmal das eine, einmal das andere Auge abdecken. Hinweise gibt natürlich immer die Anamnese, sind das schleichende Prozesse. Ich sage, ich habe schon mal früher oft Doppelbilder gehabt, dann sind sie wieder weggegangen und es wird am Abend mehr oder es wird, also das ist immer wichtig, so wie bei jeder Erkrankung. Inspektion ist immer wichtig, gibt es eine Kopfzwangshaltung, gibt es eine Dose, gibt es äußere sichtbare Veränderungen und Motilitätsprüfung, ja, also in den neuen Blickrichtungen, 1 Meter Abstand, auch zum Beispiel mit dem aufs Licht schauen lassen, der sagt dann, er sieht dann irgendwann 2 Lichter, das ist dann eigentlich dann ein Doppelbild und ja, das ist das Wesentliche. Schieloperationen im Hanusch Krankenhaus, das habe ich eigentlich nur deswegen da hergegeben, weil das ein eindeutiger Umkehrtrend ist. 1990 sind noch 70% der Schieloperationen Kinder gewesen und 2009 waren schon 60% Erwachsene. Also es nimmt das einfach zu. Das sind die Gründe. Es ist einfach das Bewusstsein der Patienten größer, dass sie schielen. Es ist auch sozusagen das Operationsbewusstsein, soll heißen, sie erfahren auch viel mehr, da kann man was dagegen tun, das kann man operieren. Vor 20, 30, 40 Jahren ist oft gesagt worden, da kann man eh nichts tun und da braucht man nichts tun. Es ist oft das Schönheitsideal jetzt ein anderes und der Druck am Arbeitsplatz oder um eine Arbeit zu bekommen, ist auch oft ein Grund offensichtlich, dass man das sozusagen, dass die Operationshäufigkeit bei den Erwachsenen zunimmt. Therapie bei Strabismus, da haben wir immer so einen Popo, nicht? Das heißt, also die erste Therapie ist immer die Brille. Und wenn man jetzt zurückgeht um 2, 3 und das kleine Kind mit der Brille, genau. Also erstes ist immer die Brille, weswegen, weil es gibt Schielfälle, wo durch eine Brille das Schielen sozusagen beseitigt und damit geheilt werden kann. Das Kind schielt nach innen, das gilt für die Innenschieler, die weitsichtig sind und wenn sie dann die volle Korrektur haben, dann kann es ihm vorkommen, dass es ein voll akkommodativer Strabismus ist, das heißt durch die Brille allein ist das Schielen geheilt. Okklusion, je nachdem, ob es eine Schwachsichtigkeit ist, Prismenbrille, wenn es eine Schildform ist, wo man eine Prismenbrille einen Sinn hat und Operation als sozusagen eigentlich immer letzten Schritt. Das sind die häufigen Indikationen beim Erwachsenen. Auf das möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Das ist sozusagen gar nicht so, aber sozusagen die funktionelle Ziel einer Schieloperation kann sein, dass die Kopfzwangshaltung reduziert werden soll oder beseitigt werden soll, Doppelbilder entfernt werden sollen sozusagen durch die Schieloperation oder dass man den Schielwinkel so weit verkleinert, dass man dann eine Prismenbrille geben kann, weil Prismenbrillen gibt es auch nicht bis zu einer bestimmten Stärke, weil sonst wären die Gläser so dick, dass man es gar nicht tragen kann. Man kann ein Binokularsehen wiederherstellen oder das Feld des binokularen Einfachsehen vergrößern bei Paresen, also bei Schlaganfällen, bei Schädel-Hirntraumen. Manchmal kommt es sogar vor, dass man den Augendruck damit senken kann, aber das möchte ich jetzt nicht weiter erklären. Das kommt vielleicht, das ist der Patient. Ja. Das ist ein Patient, der hat eine endokrine Orbitopathie und das ist der gerade Ausblick. Da sieht man, dass das rechte Auge ein bisschen unten steht und nach innen schielt und da versucht er nach oben zu schauen und das gelingt ihm nicht. Das heißt, das kann er gar nicht. Und wenn der nach oben schaut, ist es eigentlich praktisch geradeaus, weil da schaut er eigentlich fast schon runter. Und durch dieses starke nach oben schauen und umziehen erhöht sich der Augendruck. Und wenn man den operiert, dann hat man bei dem auch den Augendruck gesenkt. Das ist so unscharf leider, aber der ist dann schieloperiert worden. Dann kommen, glaube ich, noch schärfere Bilder. Genau, das ist nach einer Schieloperation und da kann er doch eindeutig da viel besser nach oben schauen und hat dann in Primärposition auch einen normalen Augendruck wieder gehabt. Ein Patient, wo man jetzt am Anfang mal nicht merkt, dass er schielt, aber der hat natürlich, wenn er schielt, dann Doppelbilder, weil er das eben mit beiden Augen schauen kann. Und das ist auch so ein, und da sieht man unter den Abdeckungen, dass er dann zum Schielen anfängt. Und bei der Untersuchung natürlich, da kann er sich noch ganz gut konzentrieren und in der Nähe dann, wenn man die Augen freigibt, dann noch zusammenhalten, aber im Alltag, vor allem in der Ferne, ist das Auge immer draußen gestanden und der hat unter Doppelbilder gelitten. Da sieht man, dass die Motilität normal ist, also keine Parese. Und gesagt, er soll die Augen aufmachen werden, dass man sieht. Ja, ist die Frage, nicht funktionelle Schieloperationen, die soll es ja auch geben, sind das kosmetische Operationen? Jetzt meine Frage, was stört?
Doch, ja.
Weil das ist nur gestellt, die schielt nämlich gar nicht, die hat abstehende Ohren. Also das ist das, was sie gestört hat natürlich, weil die schielt nicht. Und jetzt ist halt immer die Frage, so. Genau. Wie das ist mit kosmetisch, das mögen wir ja alle nicht. Also es gibt ja da so Studien, kann man dazu schon sagen, aber Gesichter werden mit einer bestimmten Sarkadenstrategie betrachtet. Also die Augen halten dreimal mehr Aufmerksamkeit als die Nase, fünfmal mehr als der Mund und sechsmal mehr als die Ohren. Das heißt, sie haben eine lange Betrachtungszeit und die Augen werden nur bei Parallelstand als ein normales Organ wahrgenommen. Man sieht auch an der Patientin, das sollte jetzt auch ein Video sein. Ja, das geht. Also das ist schon, man muss es sagen, eher furchtbar. Nicht? Wenn man so einen großen Schielwinkel hat, dann ist es eigentlich klar, dass die Patienten kommen und sagen, auch wenn man nachher dann quasi schöner ausschaut, aber keine wirklich funktionelle Verbesserung durch die Schieloperation hat. Und eigentlich sollte man den Begriff kosmetisch nicht verwenden, sondern eher, wir sagen dazu eher, das ist eine Wiederherstellungschirurgie. Wenn man abstehende Ohren anlegt, dann hört der auch nachher auch nicht besser. Ne? Also das wird aber viel mehr toleriert. Endokrine Orbitopathie, also Morbus Basedow, kennt natürlich jeder. Und ein nicht allzu großer Teil, aber ein geringer Teil dieser Leute kriegt dann auch eine endokrine Orbitopathie. Und gibt es bestimmt Antikörper, drei, die man da abnimmt, um zur Diagnose zu kommen. Ich glaube, das ist jedem bekannt, das sind die Drugs, der TSA-Rezeptor-Antikörper, die TPO-Antikörper und den Thyroglobulin-Antikörper. Und wenn die erhöht sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die das haben. Beim akuten Stadium kommt es in zelluläre Infiltration des interstitiellen Gewebes hinter dem Auge, Anstieg der Glykosaminglykane mit Hypertrophie der extraokulären Muskeln, Infiltration des Orbitergewebes und der Tränendrüsen, Flüssigkeitsretention, mit Proliferation des orbitalen Fettes, intraorbitalen Volumenszunahme und Anstieg des intraorbitalen Druckes und Verstärkung der entzündlichen Reaktion durch die Behinderung der Blutzirkulation. Das heißt, diese Symptome haben dann die Patienten, wenn sie es haben, im akuten Stadium, also ein Organ- und Druckgefühl, ein Fremdkörpersandgefühl, Tränen, Träufeln, Lichtempfindlichkeit, Visusreduktion, dann durch die Motilitätsstörung, die Diplopien, Kopfzwangshaltungen und dann eben der bekannte Exophthalmus entsteht. Das ist jetzt im chronischen Stadium. Im chronischen Stadium, wenn das dann abgeheilt ist, gibt es Muskelfaserdegenerationen mit Fibrose und restriktiver Myopathie. Der Patient hat also eine Kopfzwangshaltung, das heißt, er kann eigentlich nicht mehr gut heben, beide Augen, das rechte schon gar nicht in Schielstellung. Und um halbwegs gerade zu schauen, muss er den Kopf in die Höhe heben, damit er gerade schauen kann. Exophthalmus, Differentialdiagnose natürlich, orbitale Tumore, Pseudotumororbite, Orbitaphlegmone. Diagnostik im akuten Stadium ist Ultraschall auch gut, aber das können die wenigstens, muss man auch dazu sagen. Und es ist zwar standardisiert, aber ob man es wirklich standardisiert kann und macht, ist eine andere Geschichte. MRT ist es wesentlich, der Orbiter. Um zu schauen, ist das ein akutes Stadium oder steckt irgendwas dahinter. Bei dem Patienten ist es ein typisches Bild von einem akuten Stadium. Also der schielt auch deswegen so extrem nach links oben, weil er jetzt aufgefordert wird, er soll mit dem rechten Auge schauen. Das rechte steht aber normalerweise unten und er schaut mit dem linken Auge. Offensichtlich erkennt man nur daran, dass er diese rote Stelle da unten hat. Also wo ist meine Maus? Da hat er eine rote Stelle, das heißt, das ist normalerweise ist das da unterm Lid. Also das hat eine starke Hebungseinschränkung, einen Exophthalmus, eine Rötung und ist typisch für das. Die Frage ist immer, wann behandelt man das? Da gibt es einen Clinical Activitätsscore, 4 Punkte muss man von diesen Punkten haben. Spontaner retropulbärer Schmerz, Schmerzen bei Bewegung der Augen, Erythem der Augenlider, Injektion der Konjunktiven, Bindehautchymose, Schwellung der Karunkel, Lidödem, Zunahme des Exophthalmus in den letzten 3 Monaten mehr als 2 mm, Abnahme der Sehschärfe und Abnahme der Augenbewegungen um 5 Grad oder mehr in 3 Monaten. Und das Therapie heutzutage, es gibt auch ein Oralschema noch, aber das, was viel besser wirkt, nämlich 77 zu oral, 51% ist dieses Schema, das ist Methylprednisolon, also Urbason, kriegt man 500 Milligramm einmal pro Woche über 6 Wochen und dann die zweiten 6 Wochen 250 Milligramm Urbason einmal pro Woche. Im akuten Stadium, wenn das nichts nützt oder es ist eine Kontraindikation dagegen, dass man ihm das nicht geben kann, dem Patienten, kann man Orbiterspitzenbestrahlung machen, Orbiter-Dekompressionsoperationen, also man Kieferchirurg oder Orbiterchirurgen machen, wo man 1, 2 oder 3 Wände von der Orbiter entfernt werden, dass wieder mehr Platz ist und muss man dann akut machen, wenn der Optikus abgedrückt wird, in den seltenen Fällen, die gibt es aber, muss man das gleich machen. Methotrexat 30 Milligramm pro Woche ist auch eine Option, wenn das nichts nützt oder nicht gegeben werden kann. Und im chronischen Stadium, so in dieser Reihenfolge, wenn man was gegen den Exophthalmus machen muss oder unbedingt will, auch eine Orbiterwandoperation, dann eine Lidkorrektur, das sind meistens Lidverlängerungen, weil es eine Lidretraktion gibt und zum Schluss, wenn notwendig, eine Schieloperation. Das ist so eine Schieloperation, wo dieser Muskel geschwächt wird, das heißt, da war der Muskel, der wird verlagert weiter hinten und wieder da angenäht. Das ist eine muskelstärkende Operation, da wird eine Faltung gemacht in dem Muskel, der ist dort, wo er ist, verbleibt er und wird sozusagen nach vorne genäht, von hinten nach vorne genäht und da sieht man eigentlich jetzt den Überschuss und den lasst man, das ist dann so ein Röllchen, das geht aber nach ein paar Tagen, geht das dann weg. wieder ein Airrouting. Was glauben Sie, was das ist? Hat der Patient, weil er Augentropfen nimmt, jeden Tag eine Konservierungsmittelunverträglichkeit? Ist das eine Herpesdermatitis? Ist das eine akute Konjunktivitis oder sind das Zustand nach Kamillenbauschal? Ja, die meisten haben natürlich recht, das sind die Kamillenbauschalen. Sie merken schon, wir zwei sind da völlig dagegen, dass das gemacht wird. Aber so schaut man dann wirklich aus. Wenn man es einige Tage macht, ist es eine Katastrophe. Auch als Airvoting. Was könnte das sein? Ist das ein Granulationsgewebe? Ist das eine Thermoidzyste? Ist das ein Papillom oder ein Lipom? Ist ein Kind. Ja, das ist so gar nicht so leicht scheinbar. Ja, also eine Thermoidzyste ist es nicht, aber es könnte natürlich eine sein. Also wenn man das auch so, wenn man das so runtergeht und es kommt so ein, es ist auch ein Dippel im Unterlid. Also das ist ein Granulationsgewebe von den chronischen Kalatien, Gerstenkorn. Und ja. So, mal schauen, ob das ist die Frage, was ist das? Ja, genau. Also das ist eine Oculomotoris Parese. Der Patient hat links eine komplette Ptose, Auge steht nach außen und nach unten. Das heißt, nur mit der Abduzens und der Trochlearis funktionieren, alle anderen funktionieren nicht. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt kommt. Ja, das können wir auch machen. Was könnte das sein? Ist das ein Pseudotumor Orbitae hier, ein Orbitalymphom, eine endokrine Orbitopathie oder eine Orbitaphlegmone? Am ehesten. Anamnese ist Motilität funktioniert. Funktioniert ist aber sozusagen schon eingeschränkt teilweise, aber sie funktioniert. Der Patient hat starke Schmerzen. Ja. Sieht gut. Ja, Orbitaphlegmone könnte schon sein, das stimmt. Nur das, was dagegen spricht, dass der Patient gut sieht und dass die Motilität gut ist und ja, Patient hat auch kein Fieber, das könnte man auch noch dazu sagen und hat außer Schmerzen so keine wesentliche Allgemeinsymptomatik. Gegen endokrine Orbitopathie spricht die Lidstellung, weil die haben alle eine Lidretraktion, also das Lid steht normalerweise sogar höher als so wie eine Ptose. Dass das andere auch gar nichts hat, spricht auch eher dagegen. Das kann schon ziemlich einseitig auch sein, aber nicht, dass das andere gar nichts hat. Orbitalymphom könnte sein, ist aber eher ungewöhnlich, dass das solche Schmerzen macht und so äußere Erscheinungen, also das ist ein Pseudotumor Orbitae. Was könnte es sein? Das sind zwei verschiedene, natürlich ist aber die gleiche Diagnose. Ist es eher eine Thermoidzyste, ein Lipom, ein Atherom oder ein Orbitatumor, sind auch beides Kinder. Das linke Kind, das ist typisch, wenn man sowas sieht, irgendwann, dann stimmt. A ist richtig, das sind jetzt Thermoidzyste. Haben wir noch was? Man schaue daher, würde ich sagen. Dacryoadenitis, Lipom, Vorteolum oder Thermoidzyste. Tut weh beim Draufdrücken. Vorteolum stimmt, ja. Naja, Dacryoadenitis ist es deswegen nicht, weil es sozusagen im Lid drinnen ist, dieser Muckel, und man sieht auch da das Eiterpatzel, wo das der Ausgang ist von dem Atherom. Ich glaube, das ist jetzt das Letzte. Was könnte es sein? Eine Dacryoadenitis, eine Dacryocystitis, Vorteolum oder ein Basaliom? Also die meisten haben es richtig. Eine Tränendrüsenentzündung. Genau. Tränensackentzündung, richtig. Ja, das ist der Abschlusssheet und ich danke für die Aufmerksamkeit.
Danke.